Geschätzte Community, als erstes möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die zahlreichen und zum Teil auch rührenden Zuschriften bedanken. Gleichzeitig entschuldige ich mich auch dafür, dass viele hunderte Zuschriften bisher nicht beantwortet werden konnten. Das zentrale Thema der meisten war die Fragestellung des sogenannten Impfens, wobei ich leider bisher noch ohne großen Erfolg versucht habe klarzumachen, dass es sich bei den derzeit verabreichten Substanzen nicht um Impfstoffe im herkömmlichen Sinn handelt und ich daher von Spiken bzw. Spike-Stoffen spreche. Bei konsequenter Differenzierung würde man dann nämlich erkennen, dass es Begriffe wie Impfung, Auffrischungs- oder Boosterimpfung, Impfpflicht, Impfzwang etc. im Kontext mit Corona gar nicht gäbe. Alle Versuche des Vergleichs mit der Masernimpfpflicht und so weiter gingen damit auch automatisch ins Leere. Jenen, die Kritik daran üben, dass ich das so gegenüberstelle, würde ich stellvertretend für zahlreiche Unterschiede gerne einfach einmal eine Frage stellen. Mit welcher Menge an immunologisch aktiver Substanz, die ja bei Impfungen definitionsgemäß exakt definiert sein muss, ich meine nicht die mRNA, sondern das Spike-Protein, muss sich das Immunsystem nach Verabreichung einer Injektion auseinandersetzen? Das ist nämlich eine bisher nicht beantwortete Frage. Kurz zu einer der häufig gestellten Fragen, nämlich den sogenannten Totimpfstoffen. Jene vielen offenen Fragen im Zusammenhang mit der genetischen Substanz, die in mRNA oder auch in Vektorimpfstoffen drinnen sind, stellen sich natürlich bei Totimpfstoffen nicht. Aber drei Aspekte gibt es trotz alledem zu berücksichtigen. Erstens, auch diese Substanzen befinden sich noch in der Phase 3 von Studien, sind also experimentell. Zweitens, auch diese Substanzen enthalten Inhaltsstoffe, mit denen wir bisher keine ausreichende Erfahrung sammeln konnten. Und drittens, wie bei allen Injektionen gegen Corona, könnten die durch diesen Prozess ausgelösten Abwehrstoffe, die sogenannten Antikörper, selbst Teil des Problems sein, weil sie zum Beispiel überschießende Immunreaktionen auslösen oder körpereigene Strukturen angreifen könnten. Letzteres bezeichnet man ja auch als Autoimmunerkrankung. Solange wir hier auf belastbaren Daten, und das braucht natürlich auch seine Zeit, keine Entwarnung aussprechen können, bleibe ich auch hier derzeit noch zurückhaltend. Nun aber zum zentralen Teil des heutigen Clips. Es gibt ein beeindruckendes Dokument eines herausragenden Kollegen, nämlich von Professor Ehud Qimron, Leiter der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie an der Universität Tel Aviv und einer der führenden israelischen Immunologen. Er hat einen offenen Brief verfasst, in dem er scharf das Israelische und damit im übertragenen Sinn eigentlich genau genommen das globale Management der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Erwiesenermaßen haben in der Vergangenheit die österreichische Bundesregierung und auch die Mainstream-Medien im Kontext mit Corona immer wieder Israel als Vorbild genannt. Diesmal möchte ich davon Gebrauch machen. Ich begehe mit keinen geistigen Diebstahl, vielmehr hat Professor Qimron mir offiziell gestattet, diesen Brief hier zu verlesen. Der Brief wurde vom Israelischen ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche übersetzt, somit mag es gewisse Unschärfen geben. Ich kann aber bestätigen, dass die zentralen Aussagen zweifellos erhalten geblieben sind. Nun zum Brief. Es ist an der Zeit, Versagen einzugestehen. Am Ende wird immer die Wahrheit ans Licht kommen und die Wahrheit über die Coronavirus-Politik beginnt sich zu enthüllen. Wenn die destruktiven Konzepte eines nach dem anderen zusammenbrechen, bleibt nichts anderes übrig, als es den Experten zu sagen, die das Management der Pandemie geleitet haben. Und wir haben es ihnen gesagt. 2 Jahre zu spät erkennen sie schließlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt werden kann und dass jeder derartige Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Sie geben es nicht zu, weil sie in den letzten 2 Jahren fast keinen Fehler zugegeben haben, aber im Nachhinein ist klar, dass sie in fast allen ihren Handlungen kläglich gescheitert sind. Und selbst die Medien tun sich bereits schwer, ihre Scham zu vertuschen. Sie weigerten sich zuzugeben, dass die Infektion trotz jahrelanger Beobachtungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse in Wellen auftritt, die von selbst abklingen. Sie haben darauf bestanden, jeden Rückgang einer Welle ausschließlich ihren Handlungen zuzuschreiben, und so haben sie durch falsche Propaganda sozusagen die Pest überwunden. Und sie haben es wieder getan und wieder und wieder und wieder. Sie haben sich geweigert zuzugeben, dass Massentests unwirksam sind, obwohl ihre eigenen Notfallpläne dies ausdrücklich vorgeben. Hinweis: Pandemic Influenza Health System Preparedness Plan aus dem Jahr 2007, Seite 26. Sie weigerten sich zuzugeben, dass die Genesung schützender ist als ein Impfstoff, obwohl frühere Erkenntnisse und Beobachtungen gezeigt haben, dass geimpfte Personen ohne vorherige Infektion mit größerer Wahrscheinlichkeit infiziert werden als genesene Personen. Sie wollten trotz der Beobachtungen nicht zugeben, dass die Geimpften ansteckend sind. Darauf aufbauend hofften sie, durch Impfung eine Herdenimmunität zu erreichen, und auch daran sind sie gescheitert. Sie bestanden darauf, die Tatsache zu ignorieren, dass die Krankheit für Risikogruppen und ältere Erwachsene dutzende Male gefährlicher ist als für junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, trotz der Erkenntnisse, die bereits 2020 aus China kamen. Sie haben sich geweigert, die von mehr als 60.000 Wissenschaftlern und Medizinern unterzeichnete Barrington-Erklärung, also die Barrington-Declaration, oder andere Programme des gesunden Menschenverstandes anzunehmen. Sie haben sich entschieden, sie lächerlich zu machen, zu verleumden, zu verzerren und zu diskreditieren. Anstelle der richtigen Programme und Personen haben sie Fachleute ausgewählt, denen es an einer entsprechenden Ausbildung für das Pandemiemanagement mangelt. Physiker als oberster Regierungsberater, Tierärzte, Sicherheitsbeamte, Medienpersonal und so weiter. Sie haben kein wirksames System zur Meldung von Nebenwirkungen der Impfstoffe eingerichtet und Berichte über Nebenwirkungen wurden sogar von ihrer Facebook-Seite gelöscht. Ärzte vermeiden es, Nebenwirkungen mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen, damit sie nicht verfolgen, wie sie es mit ihren Kollegen getan haben. Sie haben viele Berichte über Änderungen der Menstruationsintensität und der Menstruationszykluszeiten ignoriert. Sie haben Daten versteckt, die eine objektive und angemessene Recherche ermöglichen. Zum Beispiel haben sie die Daten über Passagiere am Flughafen Ben-Gurion entfernt. Stattdessen haben sie sich dafür entschieden, zusammen mit leitenden Pfizer-Führungskräften unsachliche Artikel über die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen zu veröffentlichen. Allerdings haben sie aus der Höhe ihrer Hybris auch die Tatsache ignoriert, dass am Ende die Wahrheit ans Licht kommt. Und es beginnt sich zu offenbaren. Die Wahrheit ist, dass sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in sie auf einen beispiellosen Tiefpunkt gebracht und ihren Status als Quelle der Autorität untergraben haben. Die Wahrheit ist, dass sie in den letzten 2 Jahren hunderte Milliarden Schekel vergeblich verbrannt haben für die Veröffentlichung von Einschüchterungen, für ineffektive Tests, für zerstörerische Lockdowns und für die Zerstörung des Alltags. Sie haben die Bildung unserer Kinder und ihre Zukunft zerstört. Sie haben Kinder dazu gebracht, sich schuldig zu fühlen, Angst zu haben, zu rauchen, zu trinken, süchtig zu werden, ihre Ausbildung abzubrechen und sich zu streiten, wie dies auch Schulleiter im ganzen Land bestätigen. Sie haben Lebensgrundlagen, die Wirtschaft, die Menschenrechte, die geistige Gesundheit und die körperliche Gesundheit geschädigt. Sie haben Kollegen verleumdet, die sich ihnen nicht ergeben haben. Sie haben die Menschen gegeneinander aufgebracht, die Gesellschaft gespalten und den Diskurs polarisiert. Sie brandmarkten ohne wissenschaftliche Grundlage Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, als Feinde der Öffentlichkeit und als Verbreiter von Krankheiten. Sie fördern auf beispiellose Weise eine drakonische Politik der Diskriminierung, der Verweigerung von Rechten und der Auswahl von Menschen, einschließlich Kindern, für ihre medizinische Wahl. Eine Auswahl, die jeder epidemiologischen Begründung entbehrt. Wenn Sie die zerstörerische Politik, die Sie verfolgen, mit der vernünftigen Politik einiger, ich würde sagen weniger, anderer Länder vergleichen, können Sie deutlich erkennen, dass die von Ihnen verursachte Zerstörung nur Opfer hinzugefügt hat, die über die hinausgehen, die für das Virus anfällig sind. Die Wirtschaft, die Sie ruiniert haben, die Arbeitslosigkeit, die Sie verursacht haben und die Kinder, deren Bildung Sie zerstört haben, sie sind die überschüssigen, ich würde dazu sagen auch überflüssigen, Opfer ausschließlich als Ergebnis ihrer eigenen Handlungen. Ich wiederhole, die überschüssigen Opfer ausschließlich als Ergebnis ihrer eigenen Handlungen. Es liegt derzeit kein medizinischer Notfall vor, aber sie kultivieren einen solchen Zustand seit 2 Jahren aus Macht, Geld und Kontrollgier. Der einzige Notfall ist, dass sie immer noch Richtlinien festlegen und riesige Budgets für Propaganda und psychologische Technik bereithalten, anstatt die Anweisung zu geben, das Gesundheitssystem zu stärken. Dieser Notstand muss aufhören. Professor Udi Kimron, Medizinische Fakultät, Universität Tel Aviv. Im Anschluss an diesen Brief muss man sagen, dass das, was hier festgestellt ist, für viele westliche Länder wie auch für Australien Gültigkeit hat. Aber das gesamte Narrativ beginnt auch in vielen anderen demokratischen Ländern wie Österreich, Deutschland und der Schweiz zu bröckeln. Mittlerweile ist hinläufig bekannt, dass eine der Firmen bei Einreichung zur EUA, also Emergency Use Authorization, der sogenannten Notfallzulassung in den USA, Daten frisiert hat. Die FDA wurde per Gerichtsbeschluss gezwungen, Akten zur Zulassung, deren Herausgabe über Jahrzehnte hätte verschleppt werden sollen, binnen 8 Monaten herauszurücken. In Portugal wurde offiziell festgehalten, dass nur 0,9% der gesamten Covid-Toten tatsächlich an Corona verstorben waren. In Ländern, wo weniger gespiked wird, gibt es auch weniger Tote. In Deutschland und vermutlich auch Österreich verzeichnete man in den letzten Sommermonaten, wo Corona praktisch keine Rolle gespielt hat, eine signifikante Übersterblichkeit. Zahlreiche Sportler klagen nach dem Spiken über Beschwerden, die eine weitere sportliche Tätigkeit derzeit nicht zulassen. Die Liste auch junger Leute, die plötzlich und unerwartet verstorben sind, wird immer länger. Der Versuch, eine Myokarditis, das heißt eine Entzündung der Herzmuskelzellen, bei jüngeren Menschen als unproblematisch darzustellen, wird unter anderem durch eine deutsche Studie konterkariert, wonach bis zu 40% der Betroffenen innerhalb der folgenden 10 Jahre verstorben sind. Eine für die US Air Force zuständige Ärztin spricht sich dafür aus, gespikte Piloten erst nach akribischer Untersuchung des Herzens und der Herzmuskelfunktion wieder fliegen zu lassen. Spike-Protein, also jene Substanz, die körpereigene Zellen nach Injektion von mRNA ja produzieren, wirkt, was übrigens auch im Tierversuch bewiesen wurde, auf manche Strukturen toxisch. Das heißt giftig. Das gilt auch für die in mRNA-Impfstoffen, sogenannten Impfstoffen, verwendeten Nanopartikel. So stand bei den Produktbeschreibungen for research use only, not for human use. Also nur für Forschungszwecke, nicht zur Anwendung bei Menschen. Interessanterweise wurde dieser Kommentar bei breiterer Bekanntgabe dann plötzlich eliminiert. Suizide, vor allem aber Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen, haben vielerorts signifikant zugenommen und vieles mehr. Zunehmend erkennen auch die Massenmedien, dass die Wahrheit ans Licht drängt und das Narrativ in dieser Form nicht mehr zu halten sein wird. Die Bevölkerung befreit sich zunehmend aus dieser reflektorischen Angststarre, dieser Infektophobie. Das initiale Horrorszenario von Leichenbergen hat es nie gegeben. Es wurde durch Panikmache wegen einer landesweiten, das heißt flächendeckenden Überforderung der Intensivstationen abgelöst. Nachdem auch diese belegterweise nie eingetreten war, bemühte man zuerst den Pflegenotstand, gegen den man übrigens in der gesamten Zeit der Pandemie, also in den letzten 2 Jahren, nichts Nennenswertes unternommen hat, und jetzt das Bild einer zeitweise grenzwertigen Auslastung der Normalstationen, was aber Patienten wie auch Ärzten auch aus der Zeit vor Corona durchaus geläufig ist, vor allem in der kalten Jahreszeit. Und somit als rechtfertigendes Argument für Zwangsmaßnahmen untauglich ist. Die Vorgaben werden zunehmend irrationaler und wechseln stetig, sie entbehren jeglicher Evidenz. Die daraus geplanterweise resultierende Verwirrung taugt nicht mehr als Ablenkmanöver. Und entlarvend als aktueller Höhepunkt ist eine aus medizinischer Sicht völlig sinnbefreite Impfpflicht. Welchen Sinn sollte denn eine derartige Impfpflicht haben? Ich möchte Ihnen ein paar Punkte nennen. Immer mehr Leute wissen, diese Stoffe befinden sich nach wie vor in der Studienphase 3, sind also experimentell. Laut internationalen Quellen, aber auch den Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES, werden durchschnittlich nur ungefähr 5-6% der Nebenwirkungen gemeldet. Selbst diese Mengen sprengen die Register der Nebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und auch jene in den USA, genannt VERS, und übertreffen alles bisher Gesehene. Ein Jahr Spike-Stoffe bedeutet mehr Nebenwirkungen, auch im Zusammenhang damit stehende Todesfälle, als jene Nebenwirkungen und Todesfälle, die in den letzten 2 Dutzend Jahren zusammengefasst für alle Impfstoffe berichtet worden sind. Übrigens, nur um ein gern verwendetes Gegenargument zu entkräften, selbst wenn, wie manche behaupten, jede zweite Meldung von Impfgegnern gekauft wäre, könnte man die gemeldeten Zahlen noch immer ruhigen Gewissens mit dem Faktor 10 multiplizieren, um in ungefähr die Dimension dieses Problems abschätzen zu können. Die Spike-Stoffe verwenden nach wie vor als Immunisierungsvorlage Oberflächenbestandteile des ursprünglichen Wuhan-Virus, das gar nicht mehr zirkuliert. Das wäre grob skizziert ungefähr das Gleiche, bildlich gesprochen, als würde man heuer, 2022, die Leute mit dem Impfstoff von 2016 gegen Influenza, also gegen Grippe, impfen. Es war von vornherein absehbar, dass sich bei Massenimpfungen während einer laufenden Pandemie jene Mutationen durchsetzen werden, für die der Spike-Status der Bevölkerung keine Rolle spielt. Wir also dadurch nicht aufgehalten werden können, das Resultat sehen wir jetzt in Form von Omikron. Omikron ist infektiöser, aber weniger krankmachend. Selbst stark steigende Infektionszahlen führen meist zu keiner signifikanten Mehrbelastung der Intensivstationen. Infektionen und Erregerweitergabe betreffen gespikte wie nicht gespikte im gleichen Maß. Das heißt, Spike macht hier keinen Unterschied mehr. Und schwere Fälle sind sowieso selten geworden. Durch diese Strategie erkennen aber erfreulicherweise immer mehr Leute, dass es sich um gar kein medizinisches Problem mehr handeln kann, da eine medizinisch begründbare, das heißt sinnvolle Zielvorgabe nicht im Ansatz zu erkennen ist. Ich weiß, dass demnächst in Österreich und etwas später in Deutschland über die allgemeine Impfpflicht abgestimmt werden soll. Ich meine, wir erinnern uns doch alle an den Satz und die Zusicherung der Regierungen, es wird keinen Impfzwang geben. Ich meine, jeder, der das jetzt mitverfolgt, wird erkennen, was auf Versprechen der Regierungen noch zu halten, was von den Versprechen noch zu halten ist. Offenbar ist die Nervosität groß und sie wächst weiter. In Österreich soll eine offene Abstimmung die Adhärenz der Nationalratsabgeordneten zum Clubzwang fördern. Ich bin dafür. Es hätte nämlich einerseits den Vorteil, dass die Bevölkerung dann auch weiß, wie sich die von Ihnen gewählten Mandatare verhalten haben. Und was noch bedeutender ist, ist die Tatsache, dass man damit das Verhalten dieser Personen dokumentiert hätte, sollte es jemals zu einem zweiten Nürnberger Tribunal wegen des Verbrechens gegen die Menschlichkeit kommen. Übrigens ein Straftatbestand, der nicht verjährt. Betrachtet man die jüngsten Entwicklungen, stellt man fest, der Wind beginnt sich zu drehen. Vermutlich stellen auch immer mehr Entscheidungsträger fest, dass dieses Experiment zum Scheitern verurteilt ist. Und wie bitter muss diese Erkenntnis für manche sein, die eventuell erkennen müssen, dass sie irregeführt, ausgebeutet und vielleicht auch aufgrund ihres Wissens missbraucht worden sind. Sowohl medizinische als auch rechtliche Aspekte haben während der Pandemie in den letzten 2 Jahren sukzessive an Bedeutung verloren. Die Politik hat die Interpretationshoheit über alle mit der Pandemie zusammenhängenden Fragen übernommen. Aus diesem Grund kann die aktuelle Situation also weder medizinisch noch rechtlich, sondern ausschließlich politisch gelöst werden. Die politische Dimension wurde ja auch jüngst durch ein, wie ich finde, beachtliches, vor allem aber auch mutiges Statement des Präsidenten von Ghana offenbart. Und ich empfehle allen Zusehern hier, sich dieses Statement auch einmal anzuhören. Ich aber ersuche die Verantwortlichen. Entlasst die Bevölkerung aus der Geiselhaft stets wechselnder, nicht evidenzbasierter Zwangsmaßnahmen. Hört auf, die Menschen und vor allem die Kinder zu quälen. Beendet die Demontage unserer Demokratie mit dem fadenscheinigen Argument einer medizinischen Notlage, die als solches flächendeckend nie bestanden hat, was überhaupt rein grundsätzlich Fragen an der Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen aufwirft. Jeder mit einem Funken Anstand sollte sich aufrichtig bei der Bevölkerung entschuldigen und zurücktreten, solange er das noch aus eigenen Kräften kann. Was offensichtlich alle schon vergessen haben, ist die Frage, warum die aktuellen Maßnahmen überhaupt in Kraft sind und beziehungsweise weitere zur Diskussion stehen. Meines Wissens nach ist es die pandemische Notlage von nationaler Tragweite. Die hatten wir nie, die haben wir nicht und werden sie auch, zumindest mit Omikron, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht haben. Diese Notlage muss aber existieren und bewiesen sein, dann und nur dann ist es gestattet, unter Angabe von Fristen und unter steter Reevaluierung Grundrechte außer Kraft zu setzen. Meine Bitte an Staatsanwälte, Richter, den Verfassungsgerichtshof, Ärzte, Priester, Lehrer und Professoren: Besinnt euch eures Berufsethos und handelt entsprechend. Ich mache dieses Statement nicht aus politischem Kalkül, sondern als Arzt in großer Sorge um die physische und psychische Gesundheit unserer Bevölkerung, die dieses Geschehen zum Teil zunehmend kritisch sieht und sich im Widerstand organisiert, was aber natürlich einen permanenten Stress bedeutet, die sich aber zum Teil auch schutzlos ausgeliefert sieht, verzweifelt ist, innerlich zerbricht. Das ist nämlich das eigentliche aktuelle medizinische Problem. Und die bereits gesetzten und zum Teil auch nicht mehr vermeidbaren Gesundheitsschäden werden uns ohne dies noch über Jahre beschäftigen. Ja, genau genommen können wir ja noch überhaupt nicht abschätzen, was da noch auf uns zukommt. Dafür brauchen wir in jedem Fall jede Menge positiver Energie. Bleiben Sie kritisch und standhaft, aber auch friedvoll und sich des Wertes der Begriffe wie Nächstenliebe, Versöhnung, Mitmenschlichkeit, Freundschaft, Familie, Vertrauen, Respekt, Demokratie und Freiheit bewusst. Wie wichtig Gesundheit ist, muss man in Tagen wie diesen ja nicht besonders betonen. Mittlerweile erkennen viele die Fragwürdigkeit angeordneter Maßnahmen, sind aber hinsichtlich ihrer kritischen Haltung nicht von Gleichgesinnten erkennbar. Um das Narrativ, dass es sich nur um wenige Außenseiter handelt, auszuhebeln, ist es wichtig, erkennbar zu sein. Unter tatkräftiger Mithilfe der Anwälte für Aufklärung in Österreich haben wir nun eine Initiative geschaffen, die ich auch international bereits beworben habe. Tragt ein weißes Silikonarmband. Das kann man in beliebigen Stückzahlen im Internet erwerben. Der erläuternde Text dazu lautet: Wir tragen dieses Band als Zeichen für Freiheit und Demokratie, einen respektvollen Umgang und ein friedliches Miteinander, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion und Immunisierungsstatus. Wir tragen dieses Band als Zeichen gegen politische Willkür, Denunziantentum, Ausgrenzung, Desinformation, Zwang, Diktatur, Gesundheitsfaschismus und Angstmache. Habt keine Angst. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Ganz herzlich, euer Martin Hadic.